Wenn Menschen über ihre Zukunft nachdenken, stoßen sie schnell an eine dunkle Grenze, den Tod. Vieles lässt sich planen, doch die letzte Wegstrecke bleibt ungewiss und macht vielen Angst. Die erste Gemeinde lebte in einer Welt, in der Tod allgegenwärtig war, und doch war ihr Leben erfüllt von einer starken, tragenden Hoffnung. Diese Hoffnung gründete sich nicht auf fromme Wunschbilder, sondern auf die Zusage des Herrn, wiederzukommen, die Toten aufzuwecken und die Seinen zu sich zu holen. Wer so lebt, sieht sein gegenwärtiges Leben, seine Beziehungen und sogar den Tod mit anderen Augen. Die Hoffnung der Christen im Gegensatz zur Hoffnungslosigkeit der Welt. Wenn Paulus von Menschen spricht, die keine Hoffnung haben und ohne Gott in der Welt sind, legt er nicht zuerst ein psychologisches Stimmungsbild vor, sondern eine geistliche Diagnose der menschlichen Geschichte. Wer von Christus getrennt ist, steht vor einer verschlossenen Zukunft, die Zeit läuft, der Körper altert, Beziehungen zerbrechen, und hinter allem ragt der Schatten des Todes. Man kann diesen Schatten übertönen, verdrängen, mit Aktivität, Karriere oder Genuss füllen, er bleibt dennoch. Der Tod ist dann nicht nur ein biologisches Ende, sondern das stumme Zeugnis, dass der Mensch sich von der Quelle des Lebens losgerissen hat. Die Schrift fasst das nüchtern zusammen: Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Hoffnungslos ist nicht, wer sich schlecht fühlt, sondern wer objektiv keine gute Zukunft vor sich hat. Durch den Fall des Menschen gibt es für das gefallene Menschengeschlecht keine Hoffnung. Die einzige Erwartung, die Ungläubige haben, ist der Tod. Der Tod ist ihr Ziel. Tag für Tag leben sie mit Blick auf ihren Tod und sie sind auf dem Weg in den Tod. So ist der Tod ihre Zukunft. In Epheser 2,12 beschreibt Paulus die hoffnungslose Lage der Ungläubigen: Ihr wart in jener Zeit ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ungläubige haben keine Hoffnung, weil sie Gott nicht haben. Weil sie von Christus getrennt sind und ihr Leben ohne Gott führen, haben sie keinerlei Hoffnung. Das Einzige, was ihrer harrt, ist der Tod. Mit Christus aber wird dieselbe Lebenslinie in eine andere Geschichte hineinverlegt. Wer an den Gekreuzigten und Auferstandenen glaubt, bleibt zwar ein sterblicher Mensch, doch sein Lebenslauf endet nicht mehr an der Wand des Grabes, sondern in der Begegnung mit dem wiederkommenden Herrn. Paulus schreibt: Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Trauer wird hier nicht romantisiert oder übersprungen, sie wird hineingestellt in die Zusage, dass Jesu Weg, durch den Tod hindurch in die Auferstehung der Weg aller ist, die zu ihm gehören. Das verändert die Farbe des ganzen Lebens. Es macht den Alltag nicht weniger ernst, aber es nimmt ihm die Verzweiflung. Wer weiß, dass seine Geschichte auf eine reale Begegnung mit Christus zuläuft, kann nüchtern mit Leiden rechnen und zugleich innerlich getröstet bleiben. Gerade in der Erfahrung von Verlust und Sterblichkeit gewinnt diese Hoffnung Gestalt. Sie zeigt, dass das christliche Leben kein hoffnungsvoller Selbstbetrug ist, sondern eine von Gottes Verheißung geprägte Wirklichkeit, die das Herz trägt, wenn alles andere brüchig wird. Diese andere Zukunftsperspektive zieht leise, aber beharrlich eine neue Lebensführung nach sich. Wenn das Ziel nicht mehr der Tod, sondern das bei dem Herrn sein ist, verliert es seinen Sinn, die Gegenwart zu leben, als gäbe es nur sie. Die Schrift drückt es schlicht so aus: Damit ihr auf eine Weise wandelt, die Gottes würdig ist, der euch in sein eigenes Königreich und in seine eigene Herrlichkeit beruft. Wer so berufen ist, muss sich nicht aus der Welt flüchten, aber er ist innerlich nicht mehr von ihr definiert. Leid, Krankheit und Verlust bleiben schmerzhaft, werden aber nicht mehr zum letzten Wort. Die Hoffnung relativiert auch unsere Angst vor dem Scheitern, nicht der Erfolg, nicht die Leistungsbilanz, sondern das gnädige, kommende Angesicht Christi entscheidet über den Sinn unseres Weges. Das schenkt eine stille Freiheit, das eigene Leben darf begrenzt, brüchig und unvollkommen sein, weil seine Vollendung nicht in unserer Hand liegt. Und gerade diese Freiheit ermutigt dazu, mutig, heilig und hingebungsvoll zu leben, nicht um sich eine Zukunft zu verdienen, sondern weil eine unvergängliche Zukunft bereits zugesprochen ist. Ihr wart in jener Zeit ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Die Spannung zwischen der Hoffnungslosigkeit der Welt und der Hoffnung der Christen zeigt sich oft besonders an den Rändern des Lebens, an Krankenbetten, an Gräbern, in Momenten, in denen die eigenen Pläne zerfallen. Wer Christus nicht kennt, hat in solchen Situationen nur die Wahl zwischen Verdrängung oder Verzweiflung. Wer Christus kennt, trauert ebenfalls, fragt, ringt, versteht vieles nicht, aber er steht nicht mehr im offenen Feld, sondern auf einer Verheißung, die letzte Bewegung der Geschichte kommt nicht vom Tod, sondern von Christus her. Diese Gewissheit will nicht daran gemessen werden, wie stark sich unsere Gefühle an einem guten Tag anfühlen, sondern daran, dass Gott selbst sie in Christus begründet hat. Je tiefer diese Hoffnung in uns einsinkt, desto mehr verwandelt sie den Ton unseres Lebens, sie verleiht der Freude Tiefe, ohne sie zu verklären, und sie gibt der Trauer einen Horizont, der weiter reicht als der Friedhof. So wird das christliche Leben zu einem Weg, auf dem jedes Heute, in seiner Schönheit wie in seiner Mühsal, heimlich von einem Morgen her beleuchtet wird, an dem wir den sehen, der uns schon jetzt durch die Zeit hindurch trägt. Auferstehung und Entrückung, der wahre Ausgang unseres Lebens. Die Hoffnung des christlichen Lebens konzentriert sich nicht auf eine abstrakte Unsterblichkeit der Seele, sondern auf zwei konkrete Werke Gottes, Auferstehung und Entrückung. Auferstehung heißt, dass das von Gott geschenkte Leben den Tod nicht nur begleitet, sondern tatsächlich überwindet. Der Tod behält das letzte Wort weder über den Leib Jesu noch über den Leib derer, die zu ihm gehören. Deshalb kann Paulus schreiben, weil der Herr selbst mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen wird, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Der Leib, der zerfallen ist, wird neu gestaltet, verwandelt, der Vergänglichkeit entzogen. Der Tod bleibt real, aber er wird rückwirkend relativiert, er ist nicht die Mauer am Ende, sondern das Tor, durch das Gott hindurchgreift, um neu zu schaffen. Unsere Hoffnung umfasst Auferstehung und Entrückung. Auferstehung ist nicht nur eine Sache des Lebens, sondern des Lebens, das den Tod überwindet. Wenn das Leben den Tod überwindet, ist das Auferstehung. Die Entrückung geht sogar noch über die Auferstehung hinaus. Jemand kann auferweckt werden und dennoch nicht entrückt werden. Entrückung fügt dieser Hoffnung eine Dimension hinzu, die über das bloße Überwinden des Todes hinausgeht, sie beschreibt das schlagartige Hinweggenommenwerden der Glaubenden, um dem Herrn in den Wolken zu begegnen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir allezeit beim Herrn sein. Auferstehung beantwortet die Frage nach dem Tod, Entrückung die Frage nach der endgültigen Gemeinschaft. Das Ziel ist nicht nur ein neues Leben, sondern das bei dem Herrn sein. Darum spricht das Neue Testament von Menschen, die diese Wirklichkeit wie in einer Vorwegnahme erfahren haben. Über Henoch heißt es schlicht, und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Auch Elia wird vor den Augen Elisas im Sturmwind in den Himmel aufgenommen. Diese Geschichten sind nicht esoterische Randnotizen, sondern Vorausschatten dessen, was der wiederkommende Christus mit seinen Erlösten tun wird. Wenn Auferstehung und Entrückung zusammengehören, verändert sich der Blick auf den Ausgang unseres Lebens grundlegender, als es auf den ersten Blick scheint. Nicht der Tod, nicht einmal die Auferstehung als isoliertes Ereignis ist der letzte Punkt der Linie, sondern die endgültige Vereinigung mit dem Herrn. Das nimmt der Trauer um Verstorbene nicht ihre Tiefe, aber es zieht einen anderen Grund unter sie, wer in Christus entschlafen ist, liegt nicht in einem anonymen Nirgendwo, sondern ist auf einem Weg, dessen zweiter Abschnitt schon feststeht. Und die, die noch leben, sind nicht auf eine unklare Zukunft verwiesen, sondern dürfen damit rechnen, dass ihr letzter Lebensmoment, ob durch Tod oder plötzliche Entrückung, von einer mächtigen Bewegung Christi her bestimmt wird. Diese Sicht nimmt nicht alle Fragen weg, aber sie verankert die eigene Biografie in Gottes Handlung. Sie ermutigt, das eigene Leben nicht nur vom Anfang her zu lesen, Herkunft, Prägungen, Entscheidungen, sondern vom Ziel her, vom Tag, an dem die Posaune klingt und der Herr sich nicht mehr verbergen wird. Weil der Herr selbst mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen wird, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Die Verbindung von Auferstehung und Entrückung will nicht unseren Kalender füllen, sondern unser Herz ordnen. Wer so gelernt hat, über seinen Ausgang nachzudenken, ist nicht mehr auf die kurze Spanne zwischen Geburt und Tod fixiert. Krankheit, Alter, Sterben bleiben ernst, doch sie verlieren das Recht, das letzte Wort über den Wert eines Lebens zu sprechen. Selbst ein abgebrochener Weg, ein früh beendetes Leben steht im Licht dieses größeren Horizonts. Zugleich bekommt das heute ein neues Gewicht, wenn der Herr, der mich einmal mit sich nehmen wird, schon jetzt mein Herr ist, dann ist kein Tag nebensächlich. Arbeit, Beziehungen, verborgene Treue, das stille Tragen von Leid, alles steht unter demselben Ziel, so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Diese Gewissheit wirkt leise, aber stark. Sie macht nicht laut, sondern frei. Frei, in den Grenzen des eigenen Lebens aufrecht zu leben, weil der wahre Ausgang des Weges längst in der Hand dessen liegt, der den Tod schon hinter sich hat. Die Wiederkunft des Herrn als tröstliche Gegenwart und ernsthafte Perspektive. Wenn das Neue Testament von der Wiederkunft des Herrn spricht, verwendet es das Wort Parousia, Gegenwart. Damit wird angedeutet, dass es nicht nur um einen einzelnen Moment geht, sondern um ein Kommen, das einen ganzen Abschnitt der Heilsgeschichte umfasst. In dieser Gegenwart des Herrn liegen verschiedene Aspekte, das Aufwecken der Entschlafenen, die Entrückung der Glaubenden, das Offenbarwerden vor dem Richterstuhl Christi und die Vorbereitung auf das tausendjährige Königreich. Für die jungen Christen in Thessalonich zeichnet Paulus diese Zusammenhänge bewusst schlicht und tröstlich, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Die erste Botschaft ist nicht ein Zeitdiagramm, sondern der Trost, niemand, der zu Christus gehört, wird vergessen. Weder die, die bereits gestorben sind, noch die, die noch leben, werden beim Kommen des Herrn zurückbleiben. Paulus' Absicht ist es, den neuen Gläubigen ein grundlegendes Verständnis der Hoffnung unseres christlichen Lebens zu vermitteln. Er möchte ihnen einprägen, dass das christliche Leben, ein heiliges Leben für das Gemeindeleben, eine Hoffnung hat. Daher ist dieses Leben völlig anders als das hoffnungslose Leben der gefallenen Menschheit. Die Hoffnung des christlichen Lebens ist das Wiederkommen des Herrn, und diese Hoffnung schließt Auferstehung und Entrückung ein. Gleichzeitig scheut sich das Neue Testament nicht, die Wiederkunft Christi in einen ernsten Rahmen zu stellen. Es gibt Gläubige, die als Überwinder vor der großen Trübsal zum Thron Gottes entrückt werden, wie es die Verheißung an Philadelphia anklingen lässt, weil du das Wort von meinem standhaften Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die im Begriff ist, über die ganze bewohnte Erde zu kommen. Und es gibt die Gesamtheit der Erlösten, die sich vor dem Richterstuhl Christi wiederfindet, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder die Dinge empfange, die er durch den Leib getan hat. Hier geht es nicht um Verdammnis, die ist für den in Christus aufgehoben, wohl aber um ernsthafte Verantwortlichkeit. Die Hoffnung auf die Wiederkunft ist darum immer zugleich Zuspruch und Mahnung, der Herr, der uns tröstet, ist derselbe, der unser Leben in sein Licht stellt und entscheidet, wem er die Teilnahme an der Herrschaft im tausendjährigen Königreich anvertraut. Gerade diese Verbindung von Trost und Ernst macht die Wiederkunft des Herrn zu einer Kraft, die das heutige Leben formt. Wer nur den Trost hört, läuft Gefahr, in eine fromme Unverbindlichkeit zu gleiten, der Himmel wird schon alles richten, also spielt es keine große Rolle, wie ich lebe. Wer nur den Ernst sieht, verliert leicht den Blick für die Gnade und lebt aus Angst statt aus Vertrauen. Die Schrift führt beides zusammen, damit aus Hoffnung keine Flucht und aus Verantwortung kein Druck wird. So wird das heilige Leben für das Gemeindeleben von innen her motiviert, es ist Antwort auf einen kommenden Herrn, der geliebt und erwartet wird. In der Trauer um Verstorbene wird diese Hoffnung zum Trost, weil sie zusagt, dass kein Toter in Christus endgültig verloren ist. Im eigenen Alltag wird sie zur leisen Anfrage, wie lebe ich heute in dem Licht, dass ich diesem Herrn begegnen werde? Diese Frage will nicht lähmen, sondern aufrichten. Sie bindet an den, der wiederkommen wird, und gerade so gibt sie den Mut, jetzt in aller Schwachheit treu zu sein. So ist die Wiederkunft Christi mehr als ein Lehraufsatz am Ende der Dogmatik. Sie ist wie ein künftiger Morgen, dessen erstes Licht schon in unsere Nacht fällt. So ermuntert nun einander mit diesen Worten, heißt es nach der Beschreibung von Auferstehung und Entrückung. Ermuntern heißt hier, sich gegenseitig an die kommende Gegenwart Christi erinnern, wenn das Sichtbare laut wird, einander die Gnade des kommenden Richterstuhls vor Augen halten, wenn das Gewissen schwer wird, einander daran erinnern, dass die Geschichte der Gemeinde nicht mit Schwachheit und Spaltung endet, sondern mit der Hochzeit des Lammes. Wer so hofft, wird nicht aus der Welt herausgerissen, sondern er erhält einen festen Boden inmitten einer wankenden Welt. Diese Hoffnung lehrt zu weinen, ohne zu verzweifeln, zu kämpfen, ohne zu verbittern, zu arbeiten, ohne sich zu verausgaben, weil das Ziel feststeht, der Herr selbst, der kommt. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Weil du das Wort von meinem standhaften Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die im Begriff ist, über die ganze bewohnte Erde zu kommen, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Die Wiederkunft des Herrn als tröstliche Gegenwart und ernsthafte Perspektive bewahrt das christliche Leben vor zwei Extremen, vor einer frommen Vertröstung, die Leid und Ungerechtigkeit bagatellisiert, und vor einem schweren Perfektionismus, der alles Gewicht auf unsere Leistung legt. Wer im Licht der kommenden Gegenwart Christi lebt, darf seine eigenen Grenzen sehen, ohne an ihnen zu zerbrechen. Der Richter ist derselbe, der für uns gestorben ist. Und doch wird das eigene Leben nicht beliebig, weil das, was heute im Verborgenen geschieht, vor diesem Richterstuhl Bedeutung erhält. Das gibt dem Gehorsam im Kleinen Würde, der geduldige Dienst, das ertragene Unrecht, die verborgene Treue im Gemeindeleben stehen nicht im leeren Raum, sondern im Blickfeld des kommenden Herrn. Gleichzeitig trägt die Gewissheit, dass er wiederkommt, durch Zeiten, in denen alles nach Zerbruch aussieht, persönlich, in der Gemeinde oder in der Welt. Dann wird die Hoffnung nicht zur billigen Parole, sondern zur leisen, ausdauernden Kraft, die sagen kann, die Geschichte ist noch nicht fertig erzählt, bis Christus gesprochen hat. In dieser Haltung wird das Warten selbst zu einem Ausdruck der Liebe zu ihm, der kommt. Herr Jesus Christus, danke, dass du in eine hoffnungslose Welt gekommen bist, um uns eine lebendige Zukunft zu schenken. Du bist gestorben und auferstanden, und du wirst wiederkommen, um deine Erlösten zu dir zu nehmen. Wo Trauer um verstorbene Geschwister schwer auf unseren Herzen liegt, lass dein Wort in uns tiefer sein als menschliche Vorstellungen und erfülle uns mit dem Trost deiner Auferstehungskraft. Stärke unser Vertrauen, dass weder unser Leben noch unser Sterben im Dunkeln endet, sondern in der Begegnung mit dir. Lehre uns, im Licht deiner Wiederkunft nüchtern, heilig und für das Gemeindeleben zu leben, getragen von der Gewissheit, dass wir immer bei dir sein werden. Bewahre uns vor falschen Hoffnungen und vertiefe in uns die Freude auf deine Gegenwart und dein Reich. Dir gehört unsere Zukunft und unsere Hoffnung, jetzt und in Ewigkeit. Amen.